und Herr, hilf meinen Geschwistern zu hören. Eine Frage vorweg. Können wir uns den Himmel verdienen? Wer hat da Ja gesagt? Also die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Deshalb, weil der Vater das gesehen hat, hat er Jesus geschickt, der ihn uns verdient hat. Wir können unsere Schuld nicht wieder gut machen, die wir haben vor Gott. Und deshalb ist Jesus gekommen, der alle Schuld getragen hat und bezahlt hat. Er hat am Kreuz alles getan, was nötig ist, damit wir gerecht sein können vor Gott. Und jetzt sagt der Vater, alles, was wir tun müssen, ist, jeder, der das glaubt und festhält, sein Vertrauen auf Jesus setzt, ist gerettet und kommt in den Himmel. Gut, die Frage ist jetzt als zweites, bedeutet das, dass wir uns bei Gott gar nichts verdienen können? Können wir uns was bei Gott verdienen oder nicht? Sehr zögerlich. Ja, die Antwort ist tatsächlich ja. Nur, ich weiß schon, wenn wir diese Antwort jetzt ganz klar und deutlich geben, ja, dann klingen alle möglichen Glocken in uns, oder? Aber Moment mal. Die Sache ist die, genau das bezeugt uns auch Jesus und auch bezeugt uns die Bibel an vielen Stellen, an wichtigen Stellen, dass tatsächlich Gott einen Lohn uns geben möchte für das, was wir tun, für das, wie wir leben auf dieser Erde. Es hat nichts mit unserer Errettung zu tun, aber es hat was mit Lohn zu tun. Und gerade dieser Blick auf das, was Gott uns geben möchte in der Ewigkeit, war eine starke Motivation für die ersten Christen, für die Apostel und auch für Jesus selbst übrigens. Es war eine Perspektive, es gibt noch mehr. Es gibt mehr, es gibt sogar noch was viel, viel Wichtigeres als nur den Blick auf diese Welt. Zum Beispiel über Jesus heißt es, das lese ich euch vor im Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 1, deshalb lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt, das sollen wir anschauen, was Jesus gemacht hat. Er hat Folgendes getan. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich dann gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also Jesus hat einen Blick hinter das Kreuz geworfen. Er hat gewusst, da hinten kommt Freude. Und deshalb habe ich die Kraft, da durchzugehen. Diese Perspektive war für Jesus so wichtig und das sollte für uns Grund genug sein, auch zu sagen, ja, was liegt denn da hinten? Das, was Jesus motiviert hat, könnte das auch uns motivieren? Und das ist unser Thema heute, Lohn im Himmel. Oh, der ist wirklich im Himmel, der Lohn da gerade? Immer noch. So. Lohn im Himmel. Das Problem ist, wie gesagt, es ist sehr schnell, dass alle möglichen Glocken bei uns klingen. Dass wir sagen, Moment mal, Lohn im Himmel. Das erste Problem ist, dass bei uns leicht dann kommt, ja bedeutet das dann doch, dass wir uns den Himmel verdienen sollen? Und die Antwort darauf ist ganz klar, nein, darum geht's nicht. Ja. Diese Frage ist beantwortet. Es ist wie mit einer Familie, zu der wir gehören. Diese Familienmitgliedschaft kriegen wir geschenkt, dadurch, dass wir zu Jesus gehören. Aber die Frage ist, sagen wir, okay, das ist es, ja, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel sozusagen, mein Ticket ist gestempelt und jetzt ist mir im Grunde genommen egal, was passiert, Füße hoch und ob der Vater mich jetzt gut findet oder nicht, ist egal, Hauptsache, es ist alles geritzt. Und Jesus sagt, Moment, Es geht darum, ob wir den Vater gefallen wollen, ob wir den Blick darauf richten wollen, was ihm wichtig ist, was ewige Bedeutung hat oder nicht. Ein anderes Extrem könnte sein, dass man sagt, okay, aber das ist doch irgendwie minderwertig oder nicht so ganz nobel, wenn wir da auf Belohnung schauen wollen. Ja, wir machen doch alles völlig selbstlos und dienen Gott völlig selbstlos. Es sieht auf den ersten Blick sehr fromm aus. Die Sache ist nur die, dass Jesus tatsächlich unseren Blick auf diesen Lohn wenden möchte. Ja, er möchte gerne, er sagt, hier, schaut da drauf. Und wir brauchen, glaube ich, nicht frömmer sein, als der Herr möchte. Und dieser Blick auf den Lohn bei Gott ist was Gutes, weil das zeigt, dass unser Herz auf das Richtige schaut. Ich glaube nicht, dass man mit ganz falschen Motiven auf den Lohn beim Herrn schauen kann. Das Dritte ist, man könnte sagen, ich komme jetzt da unter Druck. Na, Gott fordert jetzt doch was von mir und da komme ich unter Leistungsdruck. Ich denke nicht, dass Gott das machen möchte mit uns. Darum geht es auch letztendlich nicht um schweißtreibende Arbeit, sondern eigentlich geht es um eine Herzenssache. Worauf zielt unser Herz? Und Jesus zeigt immer wieder, wir haben zwei Möglichkeiten, was wir tun können. Letztendlich müssen wir irgendwas tun mit unserem Leben. Wir müssen unser Herz irgendwo drauf richten. Und wir werden das sowieso tun. Und der Herr sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch Schätze sammeln hier. Das könnt ihr tun. Und ihr habt dann einen gewissen Lohn von diesen Schätzen. Aber das ist keine dauerhafte Sache. Oder ihr könnt euch Schätze sammeln im Himmel. Und das werdet ihr nicht verlieren. Jesus sagt, ihr könnt das tun. Die Schätze hier werden gefressen werden von Rost und Motten. Und wir werden das letztendlich verlieren. Und er sagt, die Schätze im Himmel, die werden wir ewig behalten. Ja, das wird uns niemand wegnehmen. Wir kommen aus einer gewissen Geschichte, auch kirchengeschichtlich, wo es auch eine Überbetonung gab auf die Ewigkeit. Ja, alles war nur noch wichtig, was irgendwann mal ist, ja, was Gott uns gibt. Und die Erde ist nur ein Jammertal und so weiter. Das ist natürlich auch unausgewogen, ist mir klar. Ja. Wichtig ist natürlich, dass wir demgegenüber den Wert des Lebens hier festhalten. Ja. Es geht nicht um eine Weltflucht. Es geht nicht darum zu sagen, das Leben hier ist nicht wertvoll. Darum geht's nicht. Ja. Ich sehe, dass Jesus sehr, sehr lebensbejahend ist und sich freut und dem Leben hier und den Problemen hier einen großen Wert beimisst. Er war die ganze Zeit beschäftigt, Kranke zu heilen und das Reich Gottes zu bringen. Das ist das eine. Aber das andere ist, er richtet unseren Blick darüber hinaus. Ja. Und sagt, da gibt's noch was. Und früher war vielleicht das Leben hier nicht so wichtig, in vergangenen Jahrhunderten. Ja. Aber ich glaube, wir sind heute an mancher Stelle zur anderen Seite vom Pferd gefallen. Alles, was hier wichtig, alles dieses Leben ist jetzt nur noch wichtig. Hier glücklich sein, hier geheilt, frisch, fromm, froh, frei und alles Mögliche zu sein. Wellness, Fun, das ist entscheidend. Und oftmals erliegen wir auch als Christen diesem Gedanken, zu sagen, das hier, dieses Leben, das zählt. Und die Ewigkeit, die ist mir nicht so wichtig. Und es gibt viele Leute, die sagen, Ewigkeit ist mir nicht wichtig. Und ich glaube, dass das gefährlich ist. Und Jesus sagt, nee, das ist keine gute Einstellung. Und er zeigt uns einen Weg, wie wir unser Herz, unsere Motive ausrichten können. Wir haben vorhin gesungen, befestige meine Schritte durch dein Wort. Und ich glaube, wir wollen dieses Wort anschauen, was Jesus uns gibt, um unsere Schritte festzumachen. Und ich glaube, dass auch wenn wir ein bisschen Unbehagen haben, uns jetzt dieses Thema anschauen, weil dem Herrn ist es wichtig und ich glaube, das kann uns helfen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle unsere Prioritäten richtig zu setzen, unser Leben danach auszurichten. Okay, ich möchte einfach anhand des Matthäus-Evangeliums 4 Bereiche anschauen, wo Jesus uns zeigt, dafür bekommen wir Lohn. Das ist Gott so wichtig, dass er sagt, dafür möchte er uns belohnen, dafür möchte er seine Kinder belohnen. Wie gesagt, nicht, dass wir damit uns den Himmel verdienen, aber er möchte uns gerne zusätzlich belohnen. Hat jemand seine Bibel dabei? Ich brauche jetzt eure Mitarbeit, ja, wir machen jetzt kleine Bibelarbeit. Gibt es jemanden, der eine Bibel hat? Darf ich mal sehen? Okay, du fängst gleich an, ja? Da hinten. Ja, du dich gerade dich umdrehst. Okay, kannst du mal Matthäus 6, Vers 1 lesen? Das ist der erste Bereich, den Jesus uns zeigt, wofür wir Lohn im Himmel bekommen. Danke. Hütet euch, sagt Jesus. Oder in der Elberfelder heißt es, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor Menschen tut, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst, wenn ihr das tut, habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist, sondern, könnt man ergänzen, ihr habt dann den Lohn durch die Anerkennung der Menschen. Und Jesus sagt, hütet euch, achtet eifersüchtig darauf. Und Jesus sagt, der Schlüssel für den Lohn, den Schlüssel, den er uns hier gibt, ist Verborgenheit. Wenn wir die verborgene Beziehung zu unserem Vater im Himmel pflegen. Ich denke, wir haben sehr vieles, wo wir gemeinschaftlich diese Beziehung zum Vater pflegen. Und das ist gut, ja. Ich sehe, dass es auch in der jüdischen Kultur so, damals zu Jesu Zeiten, immer diese Feste, die gefeiert wurden und die auch heute noch gefeiert werden, feiern vor dem Herrn, hat einen starken Stellenwert, gemeinsam zusammenzukommen, Gott zu preisen. Das ist das eine und das ist sehr wichtig. Aber Jesus zeigt uns eine Balance dazu. Er sagt, wir brauchen, wenn wir wirklich ich alleine Lohn bei meinem Vater will, dann muss ich diese verborgene Beziehung pflegen, die niemand sieht, außer Gott. Und das ist eine große Herausforderung, um eine Tiefe, um Wurzeln in unserem Leben zu kriegen. Ja, ich glaube, an vielen Stellen sind Dinge flach. Und Jesus sagt, hier ist ein Schlüssel für euch. Es ist die Wahl, die wir haben. Achtet da drauf. Und er gibt uns drei Bereiche, wo wir das üben, wo wir das tun können. Matthäus 6, Vers 2 und die folgenden Verse. Wer möchte das mal lesen? Weiter? 3 und 4 noch? Wenn du aber Almos gibst, so soll deine Liebe nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almos im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Danke. Hier sehen wir auch dies, was Jesus wieder zeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten: verborgen oder öffentlich. Öffentlich deshalb, um Ehre von Menschen zu kriegen, oder verborgen, um Ehre von Gott zu kriegen. Manchmal denken wir, ja, wir Christen sind ein bisschen verklemmt mit unserem Spenden. Vielleicht stimmt es, aber auf der anderen Seite ist es auch was Gutes, zu sagen, ich will verborgen bleiben mit dem, was ich gebe. Ja, ich will verborgen bleiben, Gott soll es sehen. Ich will keine Ehre von Menschen haben. Vielleicht haben wir das damals so verfolgt, als diese Tsunami-Spenden waren. Michael Schumacher spendet, was weiß ich, wie viel Millionen. Und manche Leute haben sich vielleicht aufs Tablett heben lassen. Ich will ihn jetzt nicht anklagen, ich weiß nicht, was seine Motive waren. Aber wenn wir uns aufs Tablett heben lassen für das, was wir geben, unser Name wird dann unten ins Gemeindegebäude eingemeißelt, weil wir 50 Stühle gespendet haben oder was weiß ich, dann ist das unsere Ehre. Aber Jesus sagt, wenn ihr Ehre bei Gott wollt, wenn ihr Lohn vom Vater wollt, dann seht drauf, dass dieser Bereich verborgen ist. So verborgen, dass eure Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Das zweite, was Jesus zeigt, ist Gebet. Können wir das lesen? 5-7. Matthäus 6, 5-7. Wer möchte das mal lesen? Mutig vor. Helmut, ich glaube, du hast eine Bibel, oder? Weiter? Was haben wir da? okay, danke, bis dahin mal. Auch wieder zwei Möglichkeiten. Ehre vor Menschen oder Verborgenheit. Und sicherlich geht es nicht darum, dass Jesus sagt, wir sollen nicht zusammen beten. Er sagt auch nicht, wir sollen nicht öffentlich beten. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir keine Gebetsgemeinschaften haben sollen. Die haben ihren Wert. Er sagt sogar, macht euch eins und Gott wird euch erhören. Das ist das, was er da in Bezug darauf verspricht. Aber hier sagt er, wir brauchen auch das andere. Wir brauchen diese Verborgenheit, wo wir alleine sind mit Gott und zu ihm beten. Und ich glaube, wenn das eine nicht da ist, dann hat das andere keine wirkliche Tiefe. Ja? Wenn wir nicht auch alleine beten können mit dem Herrn, dann kann es sein, dass es nur eine Flucht ist in die Gemeinschaft sozusagen, in die Öffentlichkeit, weil wir alleine mit Gott nicht zurechtkommen. Ich glaube, wir brauchen diese Verborgenheit mit Gott. Und Jesus sagt, wenn es niemand sieht, Gott sieht uns. Gottes Augen sind auf uns gerichtet. Und er sagt sogar, schließt hinter euch zu, lasst niemand rein, bewahrt es für euch, bewahrt euer Herz, bewahrt diese Zeiten. Das sind besondere Zeiten, wo der Vater seine Augen auf uns gerichtet hat. Und Jesus verspricht, er wird es belohnen. Es ist auch eine besondere Herausforderung für Lobpreiser. Für alle sowieso, die in der Öffentlichkeit sind, aber auch besonders für Lobpreiser. Manchmal fällt es, ich habe eine Frau kennengelernt, für die habe ich gebetet, eine Lobpreiserin, die sagte, es fällt mir viel leichter, vor der Gemeinde Lobpreis zu machen. Und ich gesagt, du, da ist aber eine Gefahr drin, ja. Du brauchst diese Zeiten alleine, wo dich niemand sieht, wo dich niemand hört, wo du alleine bist mit Gott. Und das gilt nicht nur da, sondern das gilt für uns alle. Jesus sagt, wenn du betest, mach hinter dir zu und bete. Der Rick Joyner erzählte mal eine Begebenheit aus seinem Leben. Rick Joyner ist euch ein Begriff, ja? Ja, ein Prophet aus Amerika. Eine Frau kam nach dem Gottesdienst zu ihm und sagte, Rick, ich bete, ich möchte, dass du weißt, ich bete regelmäßig für dich und für deinen Dienst. Wirklich, ich bete für dich. Und er sagte, du, ich danke dir dafür. Es ist mir wirklich so viel wert. Ich kann dir gar nicht ausdrücken, wie wichtig mir das ist, dass Menschen für mich beten. Ich danke dir ganz herzlich. Und die Frau, und der Rick Joyner hörte in dem Moment Gottes Stimme, wo Gott sagte, das war ihr Lohn. Die Anerkennung von dir war ihr Lohn. Sie hat ihren Lohn dahin. Das ist das, was Jesus hier sagt. Versteht mich richtig, mir geht es nicht darum, dass wir uns auch nicht gegenseitig ermutigen sollen oder so. Natürlich dürfen wir das, aber wir müssen auf der anderen Seite auch aufpassen da. Warum wir das tun? Was ist unser Motiv? Wollen wir Anerkennung von Menschen? Und Jesus sagt, wenn das unser Herz ist, dann ist das unser Lohn. Die Anerkennung von Menschen. Und er sagt, wenn nur Gott uns sieht, dann ist das unser Lohn, nämlich die Anerkennung von ihm. Der dritte Bereich ist Fasten. Wer möchte fasten? Vorlesen? Jetzt im Moment nur vorlesen, ja. Der Christoph nicht, der trinkt was. Giovanni? Weiter. Danke. Wieder das Wort Verborgenheit. Und Jesus sagt, macht sogar alles, dass die Leute gar nicht merken, dass ihr fastet. Ja? Schminkt euch. Also es gilt besonders für die Frauen. Er sagt, salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit man dir gar nicht ansieht, dass du fastest. Nimm Odol, damit man es nicht riecht, dass du fastest. Ja? Und ja, halte es verborgen. Achte darauf, dass es vor Gott ist und nicht vor Menschen. Natürlich, wir dürfen uns in der Fastenliste eintragen, wenn wir 40-tägige Gebetsfastenkette machen. Ja, da müssen wir jetzt nicht super fromm sein und reinschreiben, Mr. X oder was weiß ich. Oder wenn wir uns eins machen mit 3, 4 Geschwistern zum Fasten, das ist was anderes. Die Frage ist, was ist uns in unserem Herzen? Ja? Wollen wir Ehre haben von Menschen? Oder wollen wir ein Stück weit sagen, Herr, ich setze meine Ehre da rein, dass es vor dir ist und nicht vor Menschen? Manchmal gibt es so die Tendenz, so Fastenhelden aufs Tablett zu heben. Da gibt es welche, die fasten 40 Tage oder 40 Jahre im Jahr oder was. Und das dreimal. Und wir denken, wow, wie oft der fasten kann. Mann, ist das ein geistlicher Mann. Es ist gefährlich, nicht für uns, sondern für diesen armen Menschen. Ja? Vielleicht hat er damit seinen Lohn dahin, wenn er sich aufs Tablett heben lässt. Bin ich extrem? Wir müssen selber beurteilen, was Jesus hier sagt. Jesus möchte unseren Blick auf das richten. Der Vater sieht ins Verborgene und er sagt, diesen Tiefgang, den brauchen wir, wo wir alleine mit Gott sind, wo wir Geheimnisse mit Gott haben. Geheimnisse mit Gott haben. Also damit meine ich nicht, dass wir Dinge vor Menschen verschweigen, darum geht's nicht. Aber wo ich alleine mit Gott bin, seine Geheimnisse höre und Herzensgeheimnisse mit ihm haben, die ich nicht rumerzähle, auch was ich dann von Gott vielleicht höre. Ja? Der sagt, achtet darauf. Das ist der erste Bereich, den Jesus uns zeigt, wo wir Lohn bekommen. Der zweite Bereich, den Jesus uns zeigt, ist, wenn wir die lieben, die uns nicht wieder lieben wollen oder nicht können. Matthäus 5, Vers 46, wer möchte das mal lesen? Christine, hast du es? Danke, danke. Wenn wir die lieben, die uns wieder zurücklieben, sagt Jesus, das ist nichts Besonderes. Das macht jeder. Aber welchen Lohn habt ihr? Aber wofür kriegen wir Lohn? Die Frage ist, warum lieben wir? Warum geben wir? Warum vergeben wir? Warum leihen wir? Warum helfen wir anderen? Warum laden wir andere ein? Warum schenken wir ihnen etwas? Um wieder etwas zurückzubekommen? Sagt Jesus, dann ist es nichts Besonderes. Das tut jeder. Und er sagt, aber wenn ihr von Gott Lohn wollt, dann investiert dort, wo ihr nichts zurückkriegt. Dann liebt dort, wo Menschen euch nicht zurücklieben können oder wollen. Vergebt, gebt, leiht. Leiht denen, die nichts zurückgeben, sagt er an einer Stelle ganz explizit. Ladet die ein, die euch nicht wieder einladen. Betet, helft, schenkt, wo ihr nichts zurückerwarten könnt. Und dann wird Gott sich um die Rückzahlung kümmern. Ja? Das geht nicht um einen religiösen Krampf oder Extremismus, aber er sagt, investiert doch dort. Seid so wie euer Vater und erwartet nicht zurück, dass ihr wieder was kriegt, sondern gebt frei. Und Gott wird euch belohnen dafür. Und er sagt, besonders wenn wir die geringsten Brüder lieben und achten, er sagt, wer dem geringsten Bruder ein Glas Wasser gibt, dem wird es nicht unbelohnt bleiben. Lasst uns auch auf die geringsten Brüder gucken, die uns vielleicht nie was wieder zurückgeben können. Wir haben diesen Spruch, vergelt's Gott, ja, den hört man jetzt nicht mehr so oft, aber wir belächeln das vielleicht so ein bisschen, ja, vergelt's Gott, du willst mir bloß nichts geben, ja. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, warum nicht auch mal genau das machen? Warum nicht mal was tun mit der Erwartung, Gott, ich möchte den Lohn von dir. Vergelt's Gott. Ich will von dir nichts, ich will's von Gott. Ja, das muss ich jetzt nicht sagen dem anderen, aber das kann meine Herzenshaltung sein. Und Jesus sagt tatsächlich, wenn wir die lieben, die uns nicht wieder lieben können oder wollen, wird Gott uns den Lohn geben. Dann das dritte ist, wenn wir Jesus dienen, für ihn arbeiten. Diese Matthäusstelle, die möchte ich jetzt nicht lesen. Ich möchte lieber ein paar andere Stellen geben. Und zwar geht es darum, dass wir unserer Berufung treu sind. Es geht nicht darum, dass wir uns abrackern für Gott, ja, um ihn zu beeindrucken. Es geht darum, dass wir ihm treu sind, ihm gehorchen in dem, was er uns sagt. Nicht in dem Dienst, der uns nichts angeht oder den wir besonders super finden, sondern das, was Gott uns gibt, dass wir das tun. Und da ermutigt uns das Wort Gottes und sagt, 2. Chronik 15, 7. Ihr aber seid stark, lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Oder Sprüche 14, Vers 23. Bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede, in Klammern auch frommes Gerede, führt nur zum Mangel. Herausfordernd. 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe in dem Herrn nicht vergeblich ist. Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob wir eine große Berufung oder eine kleine Berufung haben. Es kommt darauf an, warum wir das tun, wie wir dem Herrn dienen, mit welchen Motiven. Machen wir es in Glaube, in Liebe und in Hoffnung, oder machen wir es, weil wir unser eigenes Reich bauen wollen? Das können wir auch in kleinen Berufungen. Das kann da auch unser Motiv sein, dass wir eigentlich unser eigenes Reich bauen wollen. Darauf kommt es an. Wie dienen wir dem Herrn? Ich lese euch noch eine Stelle dazu, die sehr wichtig ist und die mich immer wieder sehr herausfordert. 1. Korinther 3, Vers 10 bis 15, wer das mitlesen möchte. 1. Korinther 3, Vers 10 bis 15, da heißt es: Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag, in Klammern der Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Diese Stelle ist sehr ausgewogen. Paulus hält fest, wir sind gerettet durch Jesus. Wir werden gerettet werden, selbst wenn nichts Wertvolles von unserem Leben übrig bleibt. Sagte, wir werden gerettet werden, das steht fest. Aber er geht davon aus, und davon gehe ich auch aus, dass wir so nicht in den Himmel kommen wollen, mit Brandgeruch, ja. Sondern er sagt, seht zu, jeder sehe zu, wie er darauf baue. Lasst uns aufpassen, wie wir unser Leben leben. Und er macht klar, natürlich Silber, kostbare Steine, Gold, hält Feuer aus. Und das erinnert mich an diese andere Stelle. Drei Dinge bleiben, Glaube, Liebe und Hoffnung. 1. Korinther 13. Und ich glaube, das zielt wieder darauf ab, wie dienen wir dem Herrn? Dienen wir ihm im Glaube, Liebe und Hoffnung? Diese Sachen bleiben. Dafür bekommen wir Lohn beim Vater. Der letzte Punkt, den Jesus uns zeigt, wofür wir Lohn bekommen, das wird euch am meisten freuen. Wenn wir um Jesu Willen verfolgt werden. Matthäus 5, Vers 12, wer traut sich das zu lesen? Matthäus 5, Vers 11 und 12. Niemand? Matthäus 5, Vers 11 und 12. Damit ihr wisst, dass ich euch das nicht erzähle, sondern dass es wirklich im Wort Gottes steht. Komm, Jutta, du hast es, oder? Nee? Ja, 5, 11 und 12. Danke. Es ist interessant, was Jesus uns vor Augen malt als ein Grund zur Freude. Er sagt, freut euch und jubelt, wenn das geschieht, dass ihr verfolgt werdet, dass Menschen euch schmähen, dass ihr Nachteile in Kauf nehmen müsst, weil ihr zu mir gehört. Freut euch, wenn ihr Ablehnung ertragen müsst, weil ihr zu mir gehört. Freut euch, wenn ihr lieber mir gehorchen wollt, weil ihr mich liebt habt, als Ja zu sagen zu dem Fleisch. Und Jesus sagt, wenn das geschieht, dass ihr verfolgt werdet, egal auf welcher Ebene, ja, das muss nicht gleich damit das bedeuten, dass wir sterben müssen. Es kann alles mögliche andere davor bedeuten. Einfach Nachteile, weil wir zu Jesus gehören. Oder dass wir an manchen Stellen alleine stehen oder Nein sagen zu Dingen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir ihm lieb haben. Da sagt Jesus, ihr wisst gar nicht, was dann passiert, wenn ihr das tut. Ihr wisst gar nicht, was im Himmel geschieht. Freut euch, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso ist es vielen anderen vor euch auch gegangen. Glückselig seid ihr. Und ich denke, das ist so eine ungewöhnliche Perspektive für unsere Zeit, oder? Vielleicht kennt ihr auch einige Märtyrergeschichten. Ich lese gerne Märtyrergeschichten, ja, nicht, dass ihr denkt, ich bin Sadist oder Masochist oder was. Aber das inspiriert mich unwahrscheinlich. Ja, wenn ich sehe, wie Menschen standhaft sind für ihren Glauben, standhaft waren für ihren Glauben. Und die gibt's auch aus der heutigen Zeit. Und gerade, ihr wisst ja, dass ich öfter mal im Osten unterwegs bin. Ich möchte wissen, durch was sind die Christen da durchgegangen? Was haben die für einen Schatz in ihrem Herzen? Und was ist ihr Lohn? Ich möchte von denen lernen. Ich möchte euch eine Märtyrergeschichte erzählen, die ist aber schon aus der alten Kirche. Und zwar ist es so gewesen, dass die Soldaten 12 Christen gefangen hatten. Und sie haben Folgendes mit denen gemacht. Das war Winter. Und die haben sie ausgezogen, die Menschen, und haben sie raus auf so einen zugefrorenen See aufs Eis gesetzt. Und haben gesagt, okay, wenn ihr eurem Glauben absagt, dann dürft ihr hierher kommen zu uns ans Feuer und dürft euch wieder anziehen. Also die haben ein Feuer angezündet, warmes getrunken, warme Sachen gehabt und haben da gesessen. Und die hatten die Wahl, entweder sie erfrieren oder sie sagen ihrem Glauben ab. Das war die Alternative. Und das ging lange Zeit. Die saßen da, haben gesungen und dann sind die ersten am Sterben gewesen, am Erfrieren gewesen. Und dann ist schließlich einer von den Christen aufgestanden und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, und ist hingegangen zu dem Feuer und hat gesagt, ich möchte mich wärmen, ich sage meinem Glauben ab. Und in dem Moment sprang einer von den Soldaten auf, der das Ganze angeschaut hat, und er hat gesehen am Himmel eine Art Vision und hat gesehen, da waren 12 Kronen und hat gesagt, da ist jetzt eine übrig von den Kronen und die hol ich mir, und hat seine Klamotten ausgezogen und ist aufs Eis gegangen, um mit den anderen zu sterben. Das war seine Haltung, die Krone, die hol ich mir. Und ich sage euch sowas, das bewegt mich. Ja. Und so ein Mensch möchte ich gern sein, ja, der so ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das inspiriert mein Herz, dass man sagen, ich möchte weiter sehen als das, was wir hier sehen. Ich möchte weiter sehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig auch für unser Leben und wichtig auch vielleicht noch mehr in Zukunft, dass wir auf das schauen, was Gott wichtig ist und was Gott zu geben hat. Nicht nur auf das, was die Welt zu geben hat. Die Krone, die hole ich mir. Ja. Okay, die Frage ist jetzt, also das sind die 4 Sachen. Kurz zusammenfassen. Wofür bekommen wir Lohn? Wenn wir die verborgene Beziehung mit unserem Vater pflegen, wenn wir die lieben, die uns nicht wieder lieben wollen oder können, wenn wir für Jesus arbeiten oder ihm dienen, gemäß unserer Berufung, und wenn wir um Jesu Willen verfolgt werden. Das zeigt uns Jesus. Kurz die Frage, was ist denn unser Lohn? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich vermute, es ist der Herr selbst. Ja. Nähe zum Herrn. Manchmal lachen wir über die Jünger, die nah bei Jesus sitzen wollen. Aber ich glaube, irgendwie sowas ist es. Ja. Nah bei Jesus. Gott sagte mal zu Abraham, schon in 1. Mose, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Und ist das Lohn für uns, der Herr? Ich glaube, wenn das nicht so ist, dann haben wir wahrscheinlich ein schwaches Bild von dem, wie Gott ist. Gott ist das Allerbeste, was es gibt im ganzen Universum. Und ich glaube, mehr von ihm ist das der größte Lohn, den es geben kann. Ich möchte schließen mit einem Gedanken. Und zwar anhand von Jakob. Jakob im Alten Testament ist für mich so ein Beispiel von einem Mann, der seinen Blick weitergerichtet hat als auf schnellen Erfolg oder auf schnellen Segen hier auf dieser Welt. Jakob im Gegensatz zu seinem Bruder Esau. Natürlich wissen wir alle, Jakob war nicht astrein. Er hat nicht nur gute Motive gehabt. Aber ihm war was wichtig, was Gott zu geben hat. Das war ihm wichtiger als alles. Und ihr kennt die Geschichte, wo er diese Linsensuppe gekocht hat und Esau kommt und er sagt, verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sagt, ach, was soll ich damit? Ja, dafür kann ich mir sowieso nichts kaufen, könnte man so sagen. Was soll mir das Ganze? Ja, das ist das ganze Gelaber von Segen und von Gott und von dem ganzen Zeug. Hauptsache, mein Bauch ist voll. Das war seine Haltung. Und wir sehen, dass Gott so eine Haltung sehr, 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 sehr schlecht findet. Ja, das heißt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, sagt Gott. Nicht den Menschen, ich glaube nicht, dass er was gegen Esau hat, aber diese Einstellung, Hauptsache jetzt, Hauptsache ich kann alles mitnehmen, was das Leben zu bieten hat, alles andere ist mir letztendlich egal, mein Ticket ist ja gestempelt, sagt Gott, nein. Die Frage ist, worauf ist unser Herz gerichtet? Und Jakob war so ein Mann, der eiferte um Gott, der sogar sagt, Gott, ich will deinen Segen und ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und Gottes Motiv, Jakobs Motive konnte Gott ändern. Esaus Motive, da erfahren wir nichts drüber. Ja. Und dieser Mann, der so gierig nach dem war, was Gott hatte, das ist eigentlich ein Vorbild für uns. Der hat diesen Segen, der hat diesen Lohn von Gott gewollt. Der hat auf das geschaut. Ja. Er war damit so ähnlich wie Jesus. Jesus hat die Freude gesehen. Paulus hat gesagt, ich will die Krone haben, die will ich haben und deshalb bin ich bereit, mit Jesus zu leiden. Mose hat dasselbe gesagt, ich sehe den Lohn und deshalb achte ich die Schmach dieser Sklaven für gar nichts. Ja? Ich habe diesen Lohn im Blick. So eine Motivation für die ersten Christen. Und das sollte unsere Motivation sein, das, was Gott zu geben hat. Weil wir können nichts mitnehmen, was wir hier haben. Nichts. Keiner. Das schönste Haus. Gudrun da? Selbst dein Porsche kannst du nicht mitnehmen. Sei mir nicht böse. Ich kann meine Gitarren nicht mitnehmen, bin ich schon ein bisschen traurig. Aber wir können nichts mitnehmen. Alles wird hier bleiben. Aber es gibt was, was wir mitnehmen können. Das sagt Jesus. Es gibt was, was wir in Ewigkeit nie verlieren. Und ich glaube, wir werden froh sein, wenn wir da was haben. Wir werden sagen, zum Glück habe ich meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Jetzt habe ich es in Ewigkeit. Zum Glück war ich nicht so dumm, mein ganzes Leben an das andere zu hängen. Hier habe ich jetzt einen Lohn, den werde ich nie verlieren. Und das wird unsere Auszeichnung, unser Lohn, unsere Krone in Ewigkeit sein. Jesus kommt wieder und der Lohn ist in seiner Hand. Offenbarung 22,12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Lasst uns darauf schauen, auf die Sachen, die wir nicht verlieren können. Amen.
Vielen Dank, Markus. Das sind doch tolle Perspektiven, oder? Jesus wird kommen und sein Lohn kommt mit ihm. Wir haben einfach